in der Ebola-Zeit, da hatten wir ja hier in Hamburg auch den ersten deutschen Ebola-Patienten und da hat mich das wie so ein Tsunami überrollt, aber jetzt in dieser Covid-Situation konnte man auf diesen Erfahrungen so ein bisschen aufbauen und wir haben ganz toll im Team gearbeitet mit der Pressestelle und Unternehmenskommunikation am UKE. Das war so ein bisschen, hat sich das angefühlt, wie gemeinsam im Krieg zu sein. Tatsächlich haben wir am 11.11., sag ich mal so, die Karnevalisten in der Diaspora haben uns so per WhatsApp die Fotos zugespielt, wie wir den 11.11. um 11.11 Uhr begangen haben. Und ich saß am Hafen, am Bernhard-Nocht-Institut in meinem Büro, hab auf den Hafen geschaut, hatte aber quasi Köln per Video zugeschaltet, meine Notfallnase auf. Es ist eigentlich nicht mein Naturell, so sehr gerne im Rampenlicht zu stehen. Das, auch wenn man das jetzt vielleicht anders gesehen hat in den letzten Jahren. Und als Kind hatte ich tatsächlich den Spitznamen Mausepiep, weil ich so schüchtern war.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Professor Dr. Marlin Addo. Moin, moin.
Moin, moin.
Sie sind 1970 in Bonn geboren und erforschen als Infektiologin und Immunologin das menschliche Immunsystem und die Entwicklung von Impfstoffen. Im Jahr 2015 waren Sie maßgeblich an der Entwicklung des ersten Ebola-Impfstoffes der Welt beteiligt und haben außerdem an der Erforschung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus mitgewirkt. Seit 2015 leiten Sie die Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf und sind 2020 als Medizinerin des Jahres ausgezeichnet worden. Sie sind Mutter von zwei Kindern. Im Rahmen der Corona-Pandemie waren Sie fast täglich in Interviews und auf Pressekonferenzen zu sehen, so schien es. Was hat diese Öffentlichkeit mit Ihnen gemacht?
Ja, das war schon so eine große Lernkurve und ein bisschen so aus der Art, sage ich mal so. Da ist man ja nicht gut vorbereitet drauf als Wissenschaftlerin oder auch als Medizinerin. Ich hatte schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, halt in der Ebola-Zeit. Da hatten wir ja hier in Hamburg auch den ersten deutschen Ebola-Patienten und da hat mich das wie so ein Tsunami überrollt. Aber jetzt in dieser Covid-Situation konnte man auf diesen Erfahrungen so ein bisschen aufbauen und wir haben ganz toll im Team gearbeitet mit der Pressestelle und Unternehmenskommunikation am UKE. Es war so ein bisschen, hat sich das angefühlt, wie gemeinsam im Krieg zu sein. Und ja, es war eine tolle Erfahrung. Hat man natürlich auch tolle Leute kennengelernt, andere ja Formate, die man vorher nicht kannte. Also es hat Spaß gemacht, aber war natürlich auch schon, ja, es war eine Herausforderung auch sicher.
Also um das mal klar zu sagen, ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie zu oft im Fernsehen waren. Ganz im Gegenteil zu anderen Kollegen vor allen Dingen. Würden Sie trotzdem etwas anders machen im Nachhinein, was so die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit angeht?
Also ich glaube, so wie der Zeitrahmen war und haben wir das, glaube ich, das Beste gemacht, wie wir es machen wollen. Wir haben es triagiert, wir mussten priorisieren. Ich hatte halt auch ja zwei Kinder zu Hause und dann muss man halt gucken, dass die Arbeit gemacht ist. Und es war ja auch einfach viel zu tun. Wir haben die Stationen voller Patienten gehabt. Mein Labor hat 24/7 gearbeitet und dann musste ich halt gucken, wie die 24 Stunden des Tages aufgeteilt werden. Und da ist dann halt vielleicht auch die eine oder andere Talkshow, musste dann hinten anstehen.
Sind Sie eher Nachtarbeiterin oder eher lieber so tagsüber?
Ich bin Nachtarbeiterin, leider.
Also das heißt, fahren Sie dann nochmal ins Labor, wenn die Kinder im Bett sind? Weil man kann sich ja mal schlecht Sachen mit nach Hause nehmen, nehme ich mal an, mit den Sachen, mit denen Sie da rumexperimentieren.
Tatsächlich bin ich ja selber nicht mehr so viel im Labor, also ab und an, wenn Not am Mann oder Not an der Frau ist, aber ich muss ja sehr viel schreiben, analysieren, Forschungsgelder einwerben und da arbeite ich schon viel. Also ich sag mal so, ein Großteil der Arbeit wird schon zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr nachts gemacht. Und wenn man um Mitternacht eine E-Mail schreibt, dann kriegt man leider auch noch eine Antwort von den anderen Kollegen. Also das ist, ja, ich kann gut nachts arbeiten. Ich muss leider halt früh aufstehen und das passt dann nicht so gut zusammen. Also eigentlich würde ich lieber dann bis 10 auch schlafen.
Was heißt das denn, wenn man an der Erforschung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus mitgewirkt hat? Wie viele Leute können das von sich behaupten in Ihrem Team?
Also ich muss das nämlich noch mal ein bisschen trennen. Also wir haben ja, also an einem lizenzierten Produkt haben wir bei den Ebola-Impfstoff ja mitgewirkt. Und das kann ich vielleicht mal so skizzieren. Den Impfstoff, der, das ist ja so ein bisschen Staffellauf, dass irgendjemand baut den im Labor, dann macht irgendjemand die Tierexperimente, aber wichtig ist ja, dass man dann diesen Transfer zum Menschen macht und diese ersten Studien im Menschen macht, und das ist so unsere Expertise, dass wir diese frühen klinischen Studien betreuen. Und im Fall von Ebola gab es halt 4 Orte in der Welt, die diesen, 5, die den Impfstoff getestet haben, aber 4 gehörten zu unserem Konsortium. Das waren in Europa, Hamburg, unser Team und ein Schweizer Team und 2 Teams in Afrika. Und insgesamt waren da ungefähr so 250 ProbandInnen involviert, also haben da sich zur Verfügung gestellt. Das ist ja auch immer toll. Also wenn wir nicht die Leute hätten, die sagen, ich möchte irgendeinen Beitrag leisten und deswegen mache ich bei der Studie mit, könnte man ja nie zu irgendeinem Produkt kommen. Und das ist schon toll. Also ich habe jetzt nochmal so reflektiert, es gibt's nicht so, oder hat es früher nicht so häufig gegeben, dass man von der ersten klinischen Studie bis zur Zulassung tatsächlich den Prozess ganz begleitet hat. Und das hat sich natürlich jetzt bei Corona noch mal mehr beschleunigt. Also das ist schon faszinierend.
Heißt das jetzt erstmal ein bisschen durchatmen oder sagt man, oh, jetzt bin ich eigentlich in Übung, jetzt könnte das nächste Ding kommen?
Ja, also mit dem Durchatmen. Schön, also schön wär's. Es ist ja dann auch viel liegen geblieben. Also es ist, und jetzt sind wir schon auch.
Die Wäsche muss ja auch gemacht werden.
Die auch, aber ich hatte jetzt gerade tatsächlich an die Arbeit gedacht und wir haben natürlich weitere Projekte. Das ist ja auch toll und spannend, dass man da weitermachen kann. Also wir arbeiten an einem Impfstoff gegen MERS, ein anderes Coronavirus, das Middle East Respiratory Syndrome. Und da läuft eine Studie, wo auch über 150 Menschen sich bereit erklärt haben, da mitzumachen. Wir werden bald einen therapeutischen Hepatitis-Impfstoff testen und noch eine Ebola-Studie machen. Also wir sind noch gut im Rennen. Es ist halt nicht mehr der gleiche Druck, weil so viele Sachen auf einmal sind. Also deswegen ist es schon ein anderes Tempo jetzt.
Es ist jetzt auch bei uns ein anderes Tempo, denn jetzt kommt unsere Schnellfragerunde. Die Hamburg-Lieblinge. Welches ist Ihr Lieblingsgewässer?
Alster.
Welches ist Ihre Lieblingskneipe?
Die Scharfe Ecke.
Welches ist Ihr Lieblingskino?
Das Savoy, weil ich gerne Originalfilme sehe.
Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
Das ist eine gemeine Frage, das kann man in Hamburg nicht beantworten, aber ich sage, wo ich am häufigsten hingehe, Tiefental.
Sehr schön. Welches ist Ihre Lieblingskonzertlocation?
Elfi.
Sehr schöne Antworten. Wir kommen da vielleicht später nochmal zu. Warum war es eine gemeine Frage? Weil es so viele Restaurants gibt. Ich habe ja das Gefühl, als ich Mitte der 90er hier nach Hamburg gekommen bin, da gab es nicht zu viele gute Restaurants. Das hat sich schon sehr stark verändert. Wann sind Sie nach Hamburg gekommen?
Also gefühlt, weil natürlich auch viel war, habe ich halt noch nicht so viel von der Stadt kennengelernt, was ich, also ich hätte noch gern, ich würde es gern noch besser kennen. Aber ja, ich bin 10 Jahre hier und ich finde, es gibt für den verschiedenen Vierteln ja total tolle Restaurants. Also Experimental Fine Dining, Südamerikanisch, bin um die Ecke im UKE, gibt es auch einen Ort, wo ich immer gerne hingehe. Also deswegen, das ist eine schwere Frage, finde ich. Ich kann es nicht vergleichen zu den 90ern, aber seit 2013, finde ich, habe ich eher die Qual der Wahl.
Ja, unbedingt. Sie sind in Bonn geboren und im rheinländischen Troisdorf aufgewachsen. Was ist eine rheinländische Frohnatur und würden Sie das für sich in Anspruch nehmen?
Also erstmal möchte ich sagen, Sie haben Troisdorf mit dem Dehnungs-I gesprochen. Das ist hervorragend. Also High Five, das gibt's nicht so häufig.
Vielen Dank.
Ich musste jetzt letztens im Zug jemanden nämlich korrigieren, der Troisdorf gesagt hat und gesagt, es ist ein Dehnungs-I. Eine rheinische Frohnatur, also ich glaube mal so die, vielleicht kann man sagen, das Glas ist halb voll. Also die Grundstimmung ist positiv. Die rheinische Frohnatur, die lacht gerne, ist humorvoll, die nimmt sich selbst nicht zu ernst. Die lebt so ein bisschen nach dem kölschen oder rheinischen Grundgesetz. Und da finde ich mich sehr wieder.
Aber passt das denn zu dem Beruf einer Ärztin, die von Disziplin und Logik getrieben ist? Also wo definitiv nicht immer alles halb voll ist?
Ich glaube, es steht nicht im Gegensatz, weil also der ärztliche Beruf ist auch für mich sehr geprägt von Menschlichkeit und Wärme oder Nähe oder Empathie, sagen wir vielleicht mal besser. Und gerade auch in diesen Situationen und gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie haben mir diese, ich glaube, hat die rheinische Frohnatur mir viel geholfen. Zu sagen, so, es ist, wie es ist. Und auch, also ein Grundgesetzteil ist ja auch, geht ja um Humor. Also ich glaube, viele Situationen auch im Krankenhaus oder auch in der Forschung sind manchmal auch so grenzwertig absurd. Da muss man halt dann auch ein bisschen mit einer Lockerheit und einer Leichtigkeit und auch Humor rangehen. Insofern finde ich das nicht im Gegensatz. Und tatsächlich im Rheinland zu Karneval, also das habe ich meinen Vater, der leider verstorben ist, immer noch so im Blick an Weiberfastnacht. Das ist ja der Donnerstag vor Rosenmontag.
Wo die
Krawatten abgeschnitten sind, genau. Das war das Highlight des Schuljahres. Also da musste man früh in der Schule sein, damit man den Direktor sich schnappt, ne? Also mit der karierten, also der schlimmsten Krawatte, die er finden konnte bei sich. Aber tatsächlich macht man ja auch im Kostüm Visite. Das kann sich der Hamburger an sich nicht vorstellen. Aber
jagen Sie hier auch Ihren Kollegen hinterher und schneiden Ihnen die Krawatte ab, die Sie vielleicht gar nicht tragen? Ne?
Also der Chef meiner Klinik hat ja lange in Mainz gelebt, deswegen kennt er das und dem könnte ich die Krawatte abschneiden, aber er trägt keine. Nicht so häufig jedenfalls.
Ja.
Aber also diese Routine hat sich so ein bisschen verloren. Aber wie gesagt, also ich kann mich erinnern, dass in Abteilungen im Rheinland überlegt wurde im November, was für ein Kostüm ziehen wir denn in der Woche an? Und dann wurden diese Kostüme geschneidert für die ganze Abteilung und die Patienten fanden das toll.
Verrückt. Fehlt es Ihnen?
Ja.
Wie holen Sie sich das denn quasi, Ihr Stück Köln und Karneval hier in Hamburg?
Es gibt tatsächlich eine Notfallnase, also Clownsnase, die habe ich geschenkt bekommen auch. Und tatsächlich haben wir am 11.11., sag ich mal so, die Karnevalisten in der Diaspora haben uns so per WhatsApp die Fotos zugespielt, wie wir den 11.11. um 11.11 Uhr begangen haben. Und ich saß am Hafen, am Bernhard-Nocht-Institut in meinem Büro, habe auf den Hafen geschaut, hatte aber quasi Köln per Video zugeschaltet, meine Notfallnase auf und ja, und so muss man das dann halt managen. Ich habe tatsächlich auch jetzt in der Corona-Zeit haben wir ja nicht viel Karneval gefeiert, aber da haben wir auch, also eigentlich ist Rosenmontag oder der 11.11. ein Tag, in dem ich versuche, das rheinische Kulturgut nach Hamburg zu bringen und wir backen dann Waffeln in meinem Labor. Das zieht die Menschen schon mal zu dem tollen Geruch. Wir haben Kölsch dann Fässchen bei Amazon bestellt gehabt, rheinische Musik. Beim ersten Mal kamen noch nicht so viele verkleidet, aber beim zweiten Mal waren tatsächlich alle, die kamen, verkleidet und haben sich an Mettigeln erfreut. Und
also toll.
Kölnischer, rheinischer Musik. Da hatte ich aber auch jemanden zu Besuch im Labor, der aus Köln oder die aus Köln kam und die hat das ein bisschen unterstützt.
Und also es gibt ja hier ein paar Kölsche Kneipen und auch Karnevalsfeste wahrscheinlich. Also ich sag mal, meinen kölschen Freunden treibt das eher die Tränen in die Augen und die sagen, nee, das bringt alles nichts, ich muss runter. Wann waren Sie denn das letzte Mal, ich weiß nicht, fahren die hoch oder runter, wie auch immer, auf jeden Fall ins Rheinland, um Karneval zu feiern, Rosenmontag oder so?
Also tatsächlich, ich glaube, eine Woche vor Heinsberg. Also ich habe
am
Karnevalssamstag 2020, ja. Also das habe ich auch öfter nochmal reflektiert, habe gedacht, hätte auch unsere Feier sein können, dieser Ausbruch. Weil das war halt eine Veranstaltung, da waren 2000 Leute. Das war mein letzter Karneval, wo ich halt, es gibt ja verschiedene Arten von Karneval, das langweilt jetzt in Hamburg. Es gibt den Straßenkarneval, den Knackenkarneval und dann so Sitzungskarneval. Und die Stunksitzung ist ja, das ist was auch der Hamburger vielleicht noch ertragen kann, weil das ja mehr so politische Satire ist. Und das ist, glaube ich, niederschwellig. Ja, aber ich habe die letzten 2 Jahre leider nicht groß feiern können. Nächstes Jahr.
Nun bin ich, die wenigen Male, wo ich Karneval gefeiert habe, bin ich auch schon 2-mal als Arzt gegangen, weil man natürlich immer angesprochen wird im weißen Kittel und dann so einem Abhörgerät und so weiter und so fort. Was ist denn Ihr Lieblings-Karnevals-Outfit?
Ich kommentiere mal, oh, wie originell.
Ja, natürlich. Ich bin Hannoveraner, ich habe mit Karneval gar nichts am Hut.
Arzt und
also die Tatsache, sich überhaupt etwas anderes anzuziehen, ist schon Überwindung.
Ja, genau, dafür gratuliere ich auch, aber ich kann man, glaube ich, noch, da ist Luft nach oben.
Sie können mich ja beraten nächstes Jahr.
Genau. Aber ich bin seit Jahr und Tag immer schon als Clown verkleidet gewesen.
Okay.
Verschiedenste
Clowns.
Haben
sich das jetzt aber auch einfach gemacht, würde ich sagen. Ne?
Ja, aber das passt.
Sie haben 15 Jahre im Ausland gelebt, in Boston, Straßburg, Lausanne und London. Was macht denn für Sie einen guten Ort zum Leben aus? Also jetzt mal weg vom Karneval.
Ja, ja, genau. Das haben wir jetzt als sehr strapaziertes Thema für Hamburg. Ja, genau. Also ich kann da stundenlang drüber reden, aber nein. Tatsächlich habe ich zum Glück immer in Orten gewohnt, die ein Gewässer hatten, also die Themse, der Rhein, in Lausanne, der Genfer See, hier in Hamburg habe ich hier gleich zwei, Alster und Elbe. In Boston halt auch am Meer und am Charles River. Das finde ich macht immer schon viel aus. Ich bin kulturell interessiert. Also ich freue mich, wenn die Orte, in denen ich lebe, ein tolles kulturelles Angebot haben, ein schönes Museum. In Boston war das Museum of Fine Arts, hat eine tolle Ausstellung. Hier die Kunsthalle, bin ich auch Mitglied und liebe das sehr. Ich mag klassische Musik und war eigentlich in den Orten, wo ich gelebt habe, immer halt auch in London oder in Boston, in der Boston Symphony und hier halt in der Elphi. Ich mag's, wenn Städte Teile haben, die verschiedene Gesichter haben. Das ist in Hamburg ja sehr ausgeprägt, finde ich. Also Eppendorf und Winterhude ist anders als die Schanze und Altona. Und dass es halt so quasi so, dass es so Neighborhoods gibt, die Charakter haben. Und das finde ich in Hamburg, mag ich das sehr. Und das haben die anderen Orte auch gehabt. Da wusste man in Boston, wenn man nach Chelsea geht, da spricht man mehr Spanisch. In Beacon Hill, da war es so das Eppendorf von Boston.
Ja. Jetzt ist ja Hamburg das Tor zur Welt. Ihre Biografie ist sehr international geprägt. Sie können das wahrscheinlich sehr gut beurteilen. Wie international ist Hamburg?
Ja, also das ist eine ganz interessante Frage, weil der Blick...
Gott sei Dank habe ich mal eine.
Von innen. Also ich finde Hamburg sehr international. Also hier leben ja viele internationale Menschen. Ist auch ein guter Ort anzukommen. Ich habe viel, auch wenn ich ja jetzt vor kurzem habe ich das Wort Quitsches gelernt.
Quitsche,
genau. Also und da haben ja verschiedene Quitsche gesagt, wie sie sich fühlen und ob das so einfach ist, in Hamburg anzukommen. Ich finde schon, dass es einfach ist, in Hamburg anzukommen. Man muss sich ja nicht gleich Hamburger nennen. Aber wenn ich jetzt die Außenwahrnehmung sehe, so oft die internationalen Menschen, mit denen man spricht, die müssen immer fragen, Hamburg. Und dann sieht man schon so, wo ist das? Ne? Also Berlin ist irgendwie mehr, oder Berlin oder Frankfurt oder Munich ist mehr auf der Landkarte. Aber vielleicht passt das auch zu Hamburg, weil Hamburg ist ja so ein bisschen, ist ja so eine Perle und sehr so understated. Ne? Das schreit nicht laut. Aber ich habe so oft das, muss ich mich bei meinen internationalen Kollegen, mache ich im Vortrag immer mal eine Karte von Deutschland und sage, da oben ist Hamburg.
Punkt.
Ja, genau. Es ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland, aber kennt man nicht so gut wie Frankfurt und München.
Was haben Sie denn von Hamburg schon angenommen? Also so Folklore-Sachen wie Hafengeburtstag oder Lapskaus oder was auch immer. Wo sagen Sie, okay, das hat mich jetzt in 8 Jahren, hat mich das schon auch geprägt, diese Geschichte?
Also Hafengeburtstag finde ich toll, ist ja auch jetzt oft ausgefallen. Vor allem, ich habe ja Prime Location, weil mein Büro ja direkt am Hafen ist. Also deswegen war ich sehr traurig, dass ich das nicht so zelebrieren konnte. Also Hafengeburtstag.
Aber einen Balkon haben Sie da nicht, ne?
Also ich,
das sieht ja immer nicht aus wie so eine Sicherheitshochburg.
Ja, ist ja auch.
Da gibt's, ja klar, und da gibt's keinen Balkon. Da können Sie nicht raustreten und den zuprosten und frische Luft sammeln.
Nein, leider nicht.
Ja.
Was habe ich, also Lapskaus, da habe ich noch, bin ich noch nicht warm geworden mit, muss ich sagen. Moin, das damit kann ich mich gut identifizieren. Franzbrötchen mag ich auch ganz gerne. Und ich warte darauf, dass einer der Hamburger Vereine in die erste Bundesliga aufsteigt. Das ist vielleicht, hat mich die letzten 10 Jahre begleitet.
Aber. Okay, sehr schön. Jetzt arbeiten Sie in St. Pauli und wohnen aber in Winterhude. So, das prägt ja auch quasi die beiden Fußballvereine, über die wir gerade sprechen, HSV und St. Pauli. Warum solche Gegensätze? Also sollte es auf jeden Fall, Ihr Arbeitsplatz ist ja definiert auf St. Pauli, dass Sie da dann doch die fast großstädtische Ruhe in Winterhude vorziehen? Oder also war da einfach eine Wohnung frei?
Nee, ich habe ja zwei Hüte auf. Einmal der klinische Hut am UKE. Der UKE Eppendorf, bin ich ja für alle meine klinischen Tätigkeiten und mein Labor ist am Hafen. Also insofern passt das ganz gut.
Das heißt, die Fahrradnähe hat dann gewonnen.
Sogar Fußnähe, Fahrradnähe, genau. Das war mir wichtig. Als ich in Boston gelebt habe, habe ich zur schlimmsten Zeit, also wir haben eigentlich gar nicht so weit weg gelebt, aber dadurch, dass der Verkehr so schlimm war und ich musste die Kinder halt in verschiedenen Orten abgeben, habe ich 3-mal BBC News gehört und das heißt, ich war 1,5 Stunden unterwegs und das war für mich, als wir in Hamburg angekommen sind, Lebensqualität irgendwo zu sein, wo ich ganz nah war. Und das war natürlich in der Corona-Zeit für mich auch total wichtig, gerade so nah am Krankenhaus zu sein, weil wie gesagt, meine Kinder ja auch im in Homeschooling waren und dann konnte ich halt relativ niederschwellig hin und her mal nach Hause Essen machen, wieder zurück ins Krankenhaus und darin ist das begründet.
Was macht denn Winterhude für Sie aus?
Ja, ich finde, ich mag den Charme von Winterhude. Man ist ja nah an der Alster. Wir haben also da so um den Winterhuder Marktplatz rum, finde ich, haben sich ganz nette Cafés und so Etablissements arrangiert und jetzt nicht nur Nagelstudios oder so. Und es ist nah am Stadtpark. Also für die Familie ist es auch gut, weil da die Schule nah ist und der Sportverein, sag ich mal so. Und das passt für uns sehr gut.
Und bevor Infektiologin Marilyn Addo verrät, wie Homeschooling bei ihr zu Hause ablief, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Ihnen scheint ja alles zu gelingen im Beruflichen. Also Ebola, Impfstoff, Corona, Impfstoff. Jetzt haben Sie gerade das schöne Wort Homeschooling erwähnt. Da sind ja so viele Eltern dran gescheitert. Haben Sie das auch mit links gemacht oder ist das vielleicht eine Hürde gewesen, die Sie auch gerissen haben?
Also erstmal muss ich die Wahrnehmung nochmal darauf hindrehen. Ich weiß nicht, warum das vielleicht so aussieht, als hätte alles geklappt. Aber wir sind ja magnificently gescheitert mit unserem Corona-Impfstoff. Also der, das heißt, so gescheitert ist, kann man es jetzt ja auch nicht sagen. Aber wir haben ja im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung einen Impfstoff auch entwickelt auf der Basis eines Vektors. Und die erste Version dieses Impfstoffs, die war zwar sehr gut verträglich, aber die war ja gar nicht wirksam und immunogen. Und das war schon eine harte Pille zum Schlucken, weil da musste man nochmal eine neue Schleife drehen und dann war eigentlich der Zug abgefahren. Also insofern würde ich sagen, da haben wir zwar total viel von gelernt und das ist eigentlich immer, wenn Sachen nicht klappen, irgendwas lernt man ja dann auch daraus.
Wenn man zumindest die Augen und Ohren offen hält und sich das auch quasi entsprechend so aufbereitet, ja.
Genau. Also insofern würde ich sagen, es hat nicht immer alles geklappt, dass Homeschooling, das würde ich nicht mir zusprechen, sondern meine Kinder haben das halt super gemacht. Also die haben das sehr selbstständig gemacht. Da hat man halt jetzt mal mit der Technik ein bisschen unterstützt, aber da bin ich sehr dankbar und das halte ich nicht da, dass die ganze Zeit nebensitzen musste. Ne? Das hätte ich nämlich nicht leisten können, ganz ehrlich.
Gibt es denn andere vermeintlich einfache Dinge im Alltag, an denen Sie gerne scheitern oder wo Sie sagen, kann ich nicht? Also ich kann zum Beispiel nicht keine Löcher bohren.
Das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache. Ich habe überall bei mir Bilder rumstehen und die noch ihren Weg an die Wand finden müssen. Was kann ich sonst noch nicht so gut? Ich habe jetzt keinen so ganz grünen Daumen. Also ich bin immer hochmotiviert im Frühjahr und dann mache ich mit Pflanzen ganz viel, aber dann vergesse ich sie halt dann am Balkon. Also
Sie könnten doch mal so einen Superdünger entwickeln, das mal so mit links, oder?
Nehme ich mir vielleicht mal vor für mein Sabbatical, das ich machen möchte. Ja. Superdünger.
Die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank ist in diesem Jahr wieder zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt worden. Wie ist Ihr Bezug zu ihr und wie ist Ihr Blick auf sie?
Ja, also ich habe das Privileg gehabt, mit ihr in den letzten Jahren halt ja halbwegs eng zusammenzuarbeiten. Und natürlich ist sie ja eigentlich auch dadurch, dass wir Universitätsklinik bekommen sind, unsere höchste Chefin. Und ich habe mich von der Wissenschaftsbehörde oder von ihrem Ressort immer und von ihr selber auch immer sehr unterstützt gefühlt. Und ich bin ja auch, also ein Teil, es ist ja auch im großen Teil ihr zu verdanken, dass ich hier in Hamburg ja mein eigenes Institut bekommen habe. Es gab ja durchaus auch Interesse von anderen Universitäten, dass man vielleicht den Ort wechselt. Und da hat Frau Fegebank sehr viel mitgestaltet. Also es ist auch sehr angenehm, finde ich, mit ihr zusammen zu brainstormen und zu überlegen, wie man Hamburg als Wissenschaftsstandort weiterentwickeln kann. Es hat sich ja unheimlich viel getan. Also ich glaube schon, dass Hamburg zumindest in dieser Zeit, in der ich das überblicken kann, halt so sehr attraktiv geworden ist, auch für ausländische Top-Forscher, die wir ja hierhin haben rekrutieren können, zum Beispiel nach Bahrenfeld, in die Science City, das CSSB. Das ist sicherlich ein Großteil auch mit ihr Verdienst.
Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Das heißt, wir haben zwei Leute gefragt, ob sie denn eine Frage an sie haben. Und tatsächlich kommt jetzt hier die erste.
Hallo Frau Addo, hier spricht Schauspieler Stefan Grossmann. Und mich würde interessieren, was Ihnen den Lampenfieber bereitet.
Der Schauspieler fragt nach Lampenfieber.
Da sind wir wieder. Ja, also ich kann es tatsächlich jetzt ganz konkret festmachen. Ich war am Wochenende in Bonn auf dem Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress und da musste ich eine Plenarsitzung halten. Das sind 1000 Teilnehmer gewesen. Und zwar halt, Bonn ist ja auch mein Homebase und da will man es besonders gut machen. Und da habe ich dann schon Lampenfieber, große Vorträge, ne?
Ja.
Und im Fernsehen auftreten. Es ist eigentlich nicht mein Naturell, so sehr gerne im Rampenlicht zu stehen. Das, auch wenn man das jetzt vielleicht anders gesehen hat in den letzten Jahren. Und als Kind hatte ich tatsächlich den Spitznamen Mausepiep, weil ich so schüchtern war. Und deswegen ist Lampenfieber mir sehr vertraut. Und wir müssen ja auch, also die andere Situation, in der es mal zumindest aufgeregt ist, sag ich mal so, ist, wenn wir Forschungsverbünde vorstellen müssen und zwar so einen Pitch machen für Forschungsgelder. Da muss alles stimmen und man hat ein großes Team, das quasi davon abhängt, ob man das jetzt gut macht. Und das ist dann schon so, dass man so ein bisschen Grummel im Bauch hat und auf und ab trippelt, bis es dann losgeht. Dann, wenn man angefangen hat, dann geht's.
Wann ist denn aus Mausepiep eine Löwin geworden?
Tja, das ist so
die also präsent war und gut brüllt.
Ja, das ist eine interessante Frage, soll ich jetzt mal so beantworten. Ich habe einen etwas dunkleren Teint, ne? Also ich bin eine von wenigen dunkelhäutigen Schülerinnen und Schüler gewesen in meiner Schule und eigentlich wollte ich am Anfang der Schulzeit in der großen neuen Schule immer nur nicht auffallen. Ich wollte eigentlich nicht auffallen. Das ist natürlich schwierig, wenn man halt per se schon mal auffällt. Und das war halt auch noch die Mausepiepzeit. Dann irgendwann war dann so, okay, nicht auffallen geht nicht. Dann kann man das auch nutzen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, Jugendarbeit zu machen, wo man dann ja auch so vor Jugendgruppen halt spricht und dann sich vielleicht da so eine gewisse Routine aneignet. Ich habe im Sportverein Kinder trainiert, da hat man auch so, muss man ja auch dann quasi freisprechen. Und dann bin ich irgendwann Schülersprecherin geworden und da muss man ja auch quasi Wahlkampf machen. Und das war dann, glaube ich, der Durchbruch. Und dann zum Abitur, glaube ich, war es dann. Also war es ein bisschen vertrauter.
Wir dürfen die zweite Frage nicht vergessen. Hier kommt sie.
Hier spricht Hauke Hegerin, Ihr Uni-Präsident. Und mich würde interessieren, was war denn das Schönste an Ihrer Studienzeit?
Oh, das ist aber toll. Von meinem obersten Chef eine Frage.
Ja.
Wie schön. Was war das Schönste meiner Studienzeit? Ich habe ja das Glück gehabt, also ich habe meine Alma Mater ist eigentlich die Universität Bonn. Ich habe aber da eigentlich fast nur die Hälfte meiner Zeit studiert und ich habe zwei Auslandsjahre machen können. Eins in Straßburg in Frankreich und eins in Lausanne. Und das Lausanne-Jahr war ein total tolles Jahr. Also Lausanne, es ist ja ein Erasmus, ist ja eigentlich ein EU-Projekt und wir erinnern uns, dass die Schweiz eigentlich nicht zur EU gehört und die haben aber wissenschaftlich da mitmachen wollen oder akademisch und wir waren die erste Gruppe, die da hingegangen ist und die haben sich so ins Zeug gelegt. Also wir haben eine Woche Skischule in Gestart, wir waren ständig beim Raclette und beim Fondue und wir waren so eine internationale Gruppe und das war ein super Jahr. Also ich habe erstmal vernünftig Französisch gelernt, weil in Straßburg, da wollten alle immer Deutsch sprechen, dann kamen die alten Elsässer und die Uni ist halt am Genfer See gelegen, wir sind viel Ski gefahren und trotzdem habe ich auch dafür meine Doktorarbeit angefangen. Also das war, glaube ich, so mein bestes Uni-Jahr.
Vielleicht tue ich Bonn Unrecht, aber für mich von außen betrachtet, ich war vielleicht höchstens zweimal in Bonn in meinem Leben, ist es so ein bisschen die gepflegte Langeweile. Also die Aufregung, die aufgeregte Bundeshauptstadt ist nun vorbei. Hat so ein ruhiger Universitätsstandort auch dazu beigetragen, dass sich auf ihr Studium konzentrieren konnten? Oder sind da auch mal so ein paar Vorfälle gewesen, wie WG-Partys, die von der Polizei abgesagt wurden oder?
Ja, das gehört ja dazu. Das ist, glaube ich, nicht an den Standort gebunden. Das gibt es wahrscheinlich auch in
Marburg. Also es gibt es sogar
noch,
in Bonn.
Das gibt es sogar in Bonn, genau. Aber tatsächlich, als ich studiert habe, war es ja sogar noch Bundeshauptstadt. Und da war es Bundeshauptstadt?
Ja, wahrscheinlich sogar. Ja, ja.
Genau. Und ich bin nämlich immer donnerstags zur Demo gegangen gegen den Umzug nach Berlin. Also es war ja Revoluzzertum. Und dadurch, dass halt noch so viele, dadurch, dass es halt dann Bundeshauptstadt war, war ja noch viele Demos, die stattgefunden haben. Und es waren ja auch viele Diplomaten da. Es war ja ein sehr internationales Flair mit halt den Studenten. Das war eigentlich damals eine sehr schöne Atmosphäre. Jetzt ist es sicherlich, also ich lebe jetzt nicht mehr da, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen ruhiger geworden. Und jetzt unser Kongress, der letzte war im alten Bundestag. Das ist dann, aber sie bemühen sich ja da UN-Einrichtungen hinzubringen. Ich fand es damals einen sehr netten, charmanten Mix aus international und studentisch. Und da war, fand ich, genug Energie drin. Aber ich habe ja dann auch mir ausgewählt, 2,5 Jahre woanders zu studieren. Und da habe ich dann meine Aufregung gehabt.
Gibt es sowas wie einen Lebensplan und beinhaltet der eine Rückkehr nach Bonn?
Gibt es einen Lebensplan? Also zurückblickend waren halt so diese 5-Jahrespläne, die man macht, haben sich eigentlich immer anders entwickelt. Deswegen, ja, gibt immer einen Plan, aber ob der dann so eintritt, das weiß man nicht. Bonn ist jetzt gerade noch nicht gesetzt, als dahin zurückzugehen. Es ist ja nicht so weit von Hamburg, also 4 Stunden mit dem Zug. Und ich bin schon auch, ich habe da, meine Mutter lebt da, mein Bruder mit Familie lebt da. Ich bin häufig im Rheinland. Und so kann ich das auch gut hier in Hamburg als Homebase leben. Und da muss man gucken, wo die Reise hingeht. Also jetzt sind wir 10 Jahre hier. Und das ist sehr schön. Und es gibt jetzt noch keinen konkreten Plan, wo man nach den nächsten 10 Jahren ist.
Hat sich durch diese immense mediale Bekanntheit, die Sie erlangt haben, dieses Nachhausekommen nach Bonn nochmal anders angefühlt, weil es einfach noch mehr Schutz bietet als früher vielleicht?
Also ich vergesse das mit der medialen Präsenz oft wieder in meinem Alltag. Und also ich stand jetzt vor kurzem in Eppendorf auf der Straße und dann kam jemand auf mich zu und ich dachte, sie wollte mich nach dem Weg fragen und wollte schon sagen, ja. Und dann hat sie mich aber gefragt, sind Sie die Virologin? Und gesagt, nein, ich bin die Infektiologin, aber also nö, also ich freue mich immer, nach Hause zu kommen. Ich bin sehr mit Freunden und Familie da verbunden, aber das hat jetzt so unabhängig von der medialen Aufmerksamkeit.
Ihr Vater war ja Urologe, Ihr Bruder ist Kardiologe. Reden Sie da auch über banale Dinge oder sprechen Sie dann nur über den menschlichen Körper, wenn Sie so nach Hause kommen?
Also mein Bruder und ich sprechen häufig über den FC.
Ja, sind Sie ja richtiger FC-Fan?
Ja, ja, deswegen dieses Jahr Saison ist nicht so.
Ja, naja.
Hauptsache Klassenerhalt, nächstes Jahr wird besser. Schauen wir mal.
Enttäuscht ist der Kölner ja immer, wenn der FC nicht in der Champions League spielt. Ich meine, ob das realistisch ist, ist ja was anderes. Aber mit diesen Träumen kennen wir uns ja hier in Hamburg aus.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir ja was gemeinsam. Ich war so viel in Relegationsspielen in meiner Hoffnung, dass der Klassenerhalt irgendwie bleiben kann. Aber wir reden eigentlich wenig über Medizinisches, ganz ehrlich gesagt.
Ja.
Und auch damals, als mein Vater noch gelebt hat, also wir haben so viele andere Themen und ja auch 5 Kinder zwischen uns und deren Hobbys und Aktivitäten und da gehen uns die Themen nicht aus.
Wie, also Sie haben ja, abgesehen davon, haben Sie ja erstmal Philosophie studiert. Aber wie kommt man denn dann auf die Idee, Infektiologin zu werden? War es eine starke Erkältung, wo Sie gedacht haben, da muss ich jetzt mal mehr drüber wissen und über all die anderen Sachen? Oder, also weil das kommt ja jetzt nicht durch die Artspiele mit einer Puppe irgendwie als Kind.
Nee, das stimmt. Also ich hatte ja auch ich habe ja verschiedenste Sachen, also am Anfang des Medizinstudiums verschiedenste Pläne gehabt, also ganz unrealistisch am Anfang, weil ich da so eine tolle Probevorlesung gesehen hatte, wollte ich Kinderneurochirurgin werden. Das war aber wirklich ganz kurzer Traum, sage ich mal. Und dann hatte ich überlegt, weil ich ja so viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht habe und das ja auch, ich mache ja auch jetzt gerne so Arbeit mit wissenschaftlichen Nachwuchs, dass ich Kinderärztin werden muss und dann wollte. Und dann wurde mir aber klar, dass man dann ja echt mit den Kindern ganz wenig zu tun hat, sondern ganz viel mit den Eltern. Und wenn man mit den Kindern zu tun hat, sind die meistens sehr krank. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht, das hatte ich mir anders vorgestellt. Dann hatte ich überlegt, Gynäkologie, weil ich eigentlich auch gern was mit den Händen mache. Und das ist ja ein bisschen chirurgisch, ein bisschen, aber auch ein natürlichen Prozess begleiten, wie halt die Geburt und Schwangerschaft, aber es sind zu viele Frauen. Das ist auch nicht so. Und mich hat die Tropenmedizin und Infektiologie immer schon fasziniert. Vielleicht kommt das auch.
Was heißt denn immer? Also wann entwickelt man einen Blick für sowas?
Ja, ich meine, gut, mein Vater kam natürlich aus Ghana und ne, da hat man schon auch über Erkrankungen, die es in dem Land gibt, halt gesprochen und das, warum denn die Tante so schlecht sehen kann, weil halt sie immer Medikamente gegen Malaria genommen hat und etc. Also das war schon ein bisschen Thema gewesen. Also ich glaube, dann, als die Zündung kam im Studium in Frankreich, das war aber auch witzigerweise Zufall, weil ich halt eigentlich wollte ich Kinderpraktikum machen, also eine Kinderrotation, und dann kam ich da auf der Station an, die fanden mich, glaube ich, blöd, ich fand die blöd, und dann bin ich zurück zu diesem Büro gegangen und habe gesagt, ich würde gerne woanders Praktikum machen, und dann haben die gesagt, ja, jetzt gibt's nichts mehr, nur noch die HIV-Station. Ja, und das war der Beginn einer großen Freundschaft, Faszination, Leidenschaft. Es war auch ein sehr charismatischer Arzt, der da auf der Station war, und das, was mich halt immer fasziniert hat und gereizt hat, ist, dass bei Infektiologie, gibt's ganz oft nicht nur um die Krankheit, sondern es ist meistens, sind das halt Menschen, die halt in einer anderen Weise halt benachteiligt sind oder stigmatisiert sind. Es hat halt so eine soziale Komponente, und da habe ich mich sehr hingezogen gefühlt, weil ich das auch dann gebrannt habe dafür. Ich möchte da gerne einen Beitrag leisten, das zu verbessern. Und dann habe ich halt meine Doktorarbeit zu dem Thema gemacht. Und dann war natürlich der Weg geebnet. Und dann habe ich halt auch meine erste Stelle in Bonn in der Infektiologie begonnen. Und dann, ja, ging's so weiter.
Ich habe ja das Bernhard-Nocht-Institut gerade schon beschrieben, wie ich das empfunden habe, als man mir das erste Mal überhaupt erklärt hat, was da passiert und was da so gemacht wird, hatte ich tatsächlich enormen Respekt. Wie sehr ist dieser Respekt für Sie präsent jeden Tag, wenn Sie da so reingehen? Also, weil das ist ja, hat ja auch eine gefährliche Variante, dieser Job, durchaus.
Oh, das empfinde ich jetzt, ich habe jetzt gerade gedacht, es geht in eine andere Richtung. Also ich habe früher, als ich in Bonn war, immer schon gedacht, oh, das Bernhard-Nocht-Institut, das ist ja die Institution in der Tropenmedizin gewesen. Ja. Und eigentlich wollte ich da meinen Tropenkurs machen, habe ihn dann aber in London gemacht. Und dass ich jetzt da arbeiten gehe, das finde ich, da habe ich, denke ich immer so, oh toll, jetzt bist du hier an der Institution, die wirklich in Deutschland sehr ja, die Tropenmedizin auch sehr mitgeprägt hat, aber auch international halt gerade zum Thema Ebola und auch so hämorrhagischen Fiebern haben die halt auch international wahnsinnig viel beigetragen. Also es ist schon eine tolle Leistung. Sie sind Referenzzentrum von der WHO. Aber Angst vor den Erregern habe ich nicht. Also wir werden sehr gut geschult, wie man damit umzugehen hat. Also wir haben jetzt gerade unsere Einweisungen fürs Jahr und die Sicherheitsschulungen gerade auch im Labor nochmal aufgefrischt und durchgeführt. Deswegen, also gerade auch im wissenschaftlichen Arbeiten, habe ich da gar keine, also Berührungsängste. Als dann der erste Ebola-Patient da war und man in dem Anzug da arbeiten muss, da musste man sich schon ein bisschen dran gewöhnen, ne? So auch mit der eigenen Hyperventilation dann umzugehen. Ich hatte zwar auch da jetzt keine Angst, dass ich mich infiziere, aber das war eher so, oh, aus dem Ding komme ich so schnell nicht mehr raus. Und, das war so ein bisschen, da musste man wirklich, das trainieren wir ja auch, und da muss man sich etwas dran gewöhnen. Aber so Angst vor Ansteckung, auch damals als HIV noch so, so sehr stigmatisiert war, das war für mich auch nie Thema da. Also, weil man weiß, wie man sich schützt, man weiß genau über die Übertragung. Und da war es eher an uns halt beizutragen, dass das Stigma abgebaut wird. Nein, vom Händeschütteln kann man es nicht kriegen. Nein, davon kann man es nicht kriegen. Wir mussten ja da eher mit aufräumen.
Ja. Also es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor herauskommt. Wie oft passiert denn da trotzdem mal so ein Missgeschick? Also ich sag mal so, im Haushalt, wenn man ein scharfes Messer in die Hand nimmt, dann weiß man ja auch, oh, da könnte was passieren. Und ich sag mal, einmal im Jahr wird sich jeder irgendwie mal schneiden vielleicht. Da muss man ja gar kein großer Tollpatsch sein irgendwie. Oder ist es wirklich so, dass man vielleicht noch konzentrierter ist als bei Hausarbeiten?
Also man ist A, sehr konzentriert, und B, haben wir natürlich maximale Risikominimierung, denn es gibt zum Beispiel keine Messer und keine scharfen Sachen dann im Labor, ne? Also das ist halt eine der risikominimierenden Maßnahmen. Ja. Das ist halt, wenn man mit solchen Erregern arbeitet, dürfen da keine Nadeln sein und auch keine Skalpelle etc. pp. Und dann gibt es halt tatsächlich auch Anweisungen, falls es mal benutzt werden muss, dann darf halt das Messer, oft hat man früher dann auf die Spritzennadeln ja die Kappe wieder draufgestellt, ja, damit sich kein anderer sticht. Das UKE macht eine Schulung dazu. Arbeitssicherheit, man darf niemals das da drauf machen, sondern es
muss ein alleine da schon Verletzungsrisiko bei ist.
Genau, also es ist eine Risikominimierung. Es gibt natürlich niemals nie, aber dann gibt es halt für das trainieren wir halt. Was passiert, wenn, was weiß ich, jemand die Kultur hinfällt oder man sich das über sich schüttet und dann wird es trainiert, was gemacht werden muss, abspülen, da gibt es Augenduschen und all sowas. Also und Betriebsarzt, also da gibt es ganz viel Drill und Risikominimierung.
Reden wir über schönere Dinge, nämlich über Wissenswertes hier aus Hamburg. King Charles III. Und seine Gemahlin Camilla haben sich im März ins Goldene Buch der Stadt Hamburg eingetragen. Welche prominente Persönlichkeit würden Sie gerne mal treffen und was würden Sie ihr sagen?
Also die beiden sind nicht ganz oben auf der Liste. aus Hamburg oder?
Egal. Also vielleicht sollten wir sie kennen oder sie erklären die Wichtigkeit dieser Person.
Barack Obama würde ich gerne mal kennenlernen.
Ja.
Wir waren ja da in Amerika, als er gewählt wurde und den finde ich, habe ich so seinen Weg sehr verfolgt und vielleicht fühle ich mich auch ein bisschen, weil er ja auch so Mixed Race ist und ja, den würde ich gerne mal kennenlernen.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr verdoppelt. Insgesamt hat das Unternehmen einen Vorsteuergewinn in Höhe von rund 17,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Welche Rolle spielt Geld für Sie?
Es gibt einem ja Freiheiten, so das Leben zu gestalten. Also gerade auch für mich auch pragmatisch, dass halt Sachen vielleicht delegiert werden können. Ich mache mit meinen Kindern gerne Urlaub und da gibt es mir Freiheiten. Ansonsten hat es für mich jetzt keinen so ganz großen Stellenwert. Das hört sich immer komisch an. Aber das liegt vielleicht auch daran, ich komme natürlich aus einer Familie, wo kein Vermögen war. Mein Vater war Student aus Ghana, der hatte gar kein Geld und meine Mutter kommt von einem Bauernhof in der Eifel mit 7 Kindern. Also insofern, ich ehre den Pfennig, sage ich mal so. Es gibt ja Leute, die auch so wahnsinnig viel anlegen und so. Das ist nicht so meins. Habe ich auch keine Zeit für. Sollte ich mich aber vielleicht mal mit mehr beschäftigen.
Das heißt, Sie halten es mit dem Bundeskanzler und ehemaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der mir mal gesagt hat, dass er sein Geld auf dem Konto hat. Also er es nicht anlegt. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, das Wahnsinn. Ist tatsächlich so. Also, und da ist sicherlich noch Luft nach oben und da muss ich nochmal gestalten.
Was ist denn so das größte Eigentum, was Sie besitzen? Gibt es eine Wohnung irgendwo, wo schön ist? Oder ist
Auto.
Ist das Auto,
Fahrrad.
Das ist sehr deutsch, ne? Ein Auto zu besitzen.
Nee, tatsächlich gibt es keine Immobilien und das ist sicherlich noch was, wo man auch nochmal. Also wir haben in Amerika ein Haus gekauft, das haben wir verkauft und seitdem hat es sich noch nicht ergeben, dass man nochmal geguckt hat.
Aber ja. So, wir kommen nochmal zum dritten wissenswerten Punkt. Am 25. Februar 2023 wäre George Harrison, Gitarrist der Beatles, 80 Jahre alt geworden. 1960 begann die Karriere der aus Liverpool stammenden Band im Indra hier in Hamburg. Welche Musik geht Ihnen nicht mehr aus dem Kopf?
Ich mag ja viele, viele Musikarten. Also wenn ich gut Laune haben möchte, dann höre ich entweder rheinische Musik oder Salsa. Also wenn ich so in diese Richtung gucke, Beatles war nicht so mein Ding, aber mein erstes Konzert war Queen und das hat mich auch. Ich habe Freddie Mercury noch live gesehen. Also insofern habe ich da, es hat mich halt über die ganzen Jahre irgendwie begleitet und wenn ich die Musik höre, dann kommen auch tolle Erinnerungen zurück. Also vielleicht das.
Ja.
Fanta 4 von Hamburg auch, finde ich auch toll.
Ja. Und Beatles, gibt es einen Bezug dazu irgendwie? Also gesehen werden sie nicht mehr haben, da waren sie zu jung für.
Nee, also
aber würden sie eine Karte für Paul McCartney kaufen, wenn der nochmal nach Hamburg käme?
Nein.
Okay.
Also ohne seine Leistungen schmälern zu wollen, aber da brennt jetzt mein Herz nicht für.
Wie oft gehen Sie denn auf Konzerte?
Also auf Elfi-Konzerte ja fast einmal im Monat.
Ui.
Und also ich habe ein Abo und ja. Also das finde ich auch immer ganz toll, wenn ich da mal sitze, weil vorher denke ich mir so, oh, heute echt. Aber ich war schon lange, länger nicht mehr auf so einem richtig so...
So ein Rockkonzert.
Rockkonzert, oder ja, genau. Ja. Das würde ich auch mal gerne wieder machen. Aber es war jetzt auch eine Zeit, wo nicht viel war. Aber
nee, war ja nicht viel möglich. Sie hatten ja vor allen Dingen, weil sie dann auch viel zu tun hatten.
Genau, aber es gab ja auch keine Festivals. Ja. Aber wenn jetzt, ich glaube, vielleicht der Sommer, wer weiß, vielleicht geht da mal was.
Na.
Oh doch, ein Fanta 4-Konzert war ich. Das war mein letztes Konzert in der...
In Bahrenfeld? Oder waren die in der Arena?
Arena.
Ja. Ich habe ja vorhin schon gerade gesagt, mit dem Verletzungsrisiko, wie auch immer, gibt es etwas, wovor Sie Angst haben? Also ganz andere Dinge, jetzt gar nicht, dass man sich irgendwie am Reagenzglas schneidet oder so.
Tatsächlich nicht so, also weil, eigentlich nicht. Ich habe auch keine Höhenangst. Also man könnte ja sagen, wir haben Angst, wenn ist der Familie was passiert oder so, aber ich bin da ja so ein bisschen, wenn es so ist, dann muss man mit der Situation halt umgehen. Es gibt ja diese Three A's of Awesome und mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, oh, da habe ich echt Angst vor.
Ja. Und Angst vor dem Tod?
Habe ich nicht.
Wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, den Tod für andere Leute zu verhindern, sozusagen, was ist denn Ihre Einstellung dazu? Haben Sie Vorbereitungen getroffen, Patientenverfügung, Testament? Welche Lieder werden bei der Beerdigung gespielt?
Also detailliert habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, welche Lieder gespielt werden.
Aber es wird dann immer gesagt, ab 35 sollte man das aufschreiben, damit die Verwandten dann es leichter haben.
Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin mir sicher, dass meine Verwandten und meine Freunde die richtige Wahl treffen. Deswegen habe ich gar nicht so eine dringende Sorge, das selber zu gestalten. Für mich ist der Tod schon also auch über mein Leben präsent gewesen, weil meine Mutter, als ich Abitur gemacht habe, hat sie eine sehr schwere Operation gehabt, wo auch, sagen wir so, es war 50-50, wie das ausging. Es ist dann zum Glück so ausgegangen, dass sie immer noch unter uns weilt und ganz fit ist. Aber da habe ich mich damit viel auseinandergesetzt und da war so Bonhoeffer von guten Mächten, hat mich da sehr begleitet, das Lied oder das Gedicht. Mein Vater ist ja schon auch gestorben, als wir in Amerika waren, sehr plötzlich. Insofern, ich glaube, all diese Dinge und auch andere Live-Events bei Freunden, Familie oder in einem eigenen Leben, haben mich dazu bewegt, zu versuchen zumindest, halt wirklich jeden Tag so zu leben. Nicht als ob das der Letzte, aber halt zu sagen, so ich möchte, wenn auch übermorgens zu Ende wäre, dann könnte ich jetzt, würde ich glaube ich sagen, ich habe jetzt nichts verpasst oder natürlich würde ich auch gerne noch meine Enkelkinder sehen, aber ich habe alles gelebt, aber ich habe viel gelebt und tolle Sachen erlebt und wäre dankbar, dass ich das Leben so bisher hatte, wie es hatte. Aber würde jetzt auch nicht mit, oh Gott, ich muss noch diese Sachen machen, wegziehen, sage ich mal so.
Aber was würden Sie am Ende machen, wenn Sie wüssten, es wäre übermorgen zu Ende? Gibt es eine Henkersmahlzeit? Gibt es ein Ereignis, was Sie vielleicht nochmal erleben möchten oder wie auch immer?
Also Family and Friends kommt als erstes. Dann würde ich, glaube ich, ohne schlechtes Gewissen Currywurst mit Fritten und Mayo essen. Vielleicht auch nochmal hier im Café de Paris.
Tata,
genau. Ich glaube, ich würde gerne nochmal richtig, ich tanze ja gerne und dann würde ich, glaube ich, richtig nochmal eine Party machen mit den Liedern, vielleicht sogar im Kostüm, mal gucken. Wenn ich bis Karneval nicht mehr schaffe, dann würde ich das Kostüm vielleicht auch noch
auspacken. Ja. Hm. Ihr Vater stammt ja aus Afrika, aus Ghana. Was haben Sie denn für einen Bezug zu dem Kontinent? Treibt es Sie da mal hin? Sind Sie mal auf Spurensuche gewesen?
Ja, doch. Also ich habe eigentlich einen relativ engen Bezug zu Ghana und jetzt auch halt, ich habe mal geschaut, als ich einen Truppenkurs gemacht habe, da musste man sagen, wo man sich in der Zukunft sieht. Und dann habe ich da reingeschrieben, ich würde gerne mal in Ghana an der Universität unterrichten. Und das über die Verbindung mit dem Bernhard-Nocht-Institut habe ich das tatsächlich jetzt auch schon gemacht. Ich war das letzte Mal im Dezember da, weil wir ja vom Bernhard-Nocht-Institut auch die enge Verbindung zu Kumasi haben. Und da freue ich mich immer, weil das dann beides verbinden kann, Beruf und halt Familie sehen. Ich habe meinem Sohn letztens eine Reise dahin gemacht, auch so Spurensuche, weil der Einzige ist, der auch den Opa noch kennengelernt hat. Mhm. Und es ist für mich schon sehr präsent. Wir essen gerne ghanaisches Essen, weil meine Mutter es dann mal kocht. Ich kann es auch selber kochen, aber das Einkaufen ist immer so anstrengend. Obwohl in Hamburg ist ja so eine große ghanaische Community.
Das wollte ich gerade sagen.
Da kann man auch, ja. das kann man auch machen. Also insofern fühle ich mich sehr verbunden und wir haben auch noch Familie da und ja.
Sie sprechen zweimal schon von einem möglichen Sabbatical. Wann und wo?
Ich weiß es noch nicht, aber ich muss da erst mal rausfinden, was die Regeln sind. Vielleicht muss ich den Herrn Hekerin und meine Dekanin das nochmal, da muss ich nochmal investigaten. Aber das könnte ich mir gut vorstellen.
Glauben Sie, dass Sie sie wirklich gehen lassen würden für ein Jahr irgendwo hin? Auf einem Campingplatz an der Ostsee oder was auch immer Sie machen möchten?
Also Sabbatical muss ja gar nicht so lange sein. Ich habe schon mal ein Mini-Sabbatical gemacht in Südafrika. Ja. Ich habe ja viel auch in Afrika gearbeitet, nicht in Ghana, sondern in meiner Zeit in Boston haben wir halt regelmäßig, bin ich viermal im Jahr in Südafrika gewesen. Und da haben wir mal ein Mini-Sabbatical gemacht über den Sommer, so ein bisschen vorne vor den Ferien, ein bisschen nach den Ferien mit den Kindern und allem drum und dran. Und sowas kann man sich ja auch vorstellen. Ich hatte gedacht, wenn meine Tochter ihr Auslandsaufenthalt macht, dann wäre das eigentlich eine gute Zeit, dann auch irgendwo hinzugehen. Nicht da, wo sie ist.
Das wollte ich gerade sagen, das wird ihre Tochter möglicherweise gar nicht so toll finden.
Um Gottes dann Willen, nee. Also, aber dann kann ich halt auch weggehen können. Also,
okay.
Das ist aber, wie gesagt, das ist noch wishful thinking.
Ja. Unser Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher ist Labormediziner. Wie ist das denn? Ich nehme mal an, dass Sie ihn in den letzten 8 Jahren schon mal getroffen haben.
Ab und an.
Fällt man dann sofort irgendwie ins Fachliche? Oder spricht man auch über das Wetter, über die schlechte Performance des HSV oder den mangelnden Karneval hier?
Also wir haben noch nicht über Karneval und auch noch nicht über den HSV gesprochen.
Ich glaube, er ist auch nicht so richtig interessiert daran.
Er kommt ja auch das UKE ab und an besuchen und hat ja sehr gute Erinnerungen daran. Also da spricht man schon aber über seine Zeit dort auch. Aber wir hatten natürlich in den letzten Jahren auch andere Themen, die wir dann halt im medizinischen Fachgespräch in einer größeren Runde diskutiert haben, halt über das Wort, das man jetzt nicht mehr sagen darf.
Nein, das wollen wir nicht mehr sagen. Das ist ja hoffentlich, es ist ja für beendet erklärt worden sozusagen.
Ja, wenn wir unsere Vorträge vorbereitet haben, gab es immer einen Ort, wo man die neuesten Zahlen sich angeschaut hat. Und das war die Johns Hopkins Webseite.
Ja.
Und die haben am 10.3. aufgehört zu zählen. Und seit die nicht mehr zählen, ist es offiziell, die Pandemie ist vorbei.
Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in meinem Bekannten- und Freundeskreis wahnsinnig viele Leute das haben. Ich weiß nicht, ob es durch die Skiferien kam oder durch den Karneval, der ist nun schon länger wieder zurück, aber naja.
Ja, die Zahlen sind, aber es wird nur einfach nicht mehr gezählt.
So, es ist einfach egal. Na gut.
Ja, wir haben ja auch, also man muss ja sagen, es ist ja eine andere Situation. Wir haben ja auch, es ist halt jetzt einfach eine respiratorische Erkrankungen oder eine der Erkrankungen, mit denen wir uns jetzt halt beschäftigen müssen, so wie mit Influenza und mit RSV. Und tatsächlich von diesen dreien haben wir mehr Medikamente zur Verfügung, um das zu behandeln. Also insofern, ja, wir müssen jetzt damit leben. Das haben wir ja auch schon vor Jahren gesagt, dass das so kommen wird, dass irgendwann mal der Zeitpunkt da ist, dass es halt da sein wird.
Ja.
Aber nicht mehr die Bedrohung, die es halt war. Es gibt ganz viel Immunität in der Gesellschaft. Die Leute sind geimpft. Alle haben es mindestens einmal gehabt, fast alle. Und ich glaube, wir sind gut aufgestellt.
Wir sind auch gut aufgestellt. Es sind alle Fragen gestellt worden, bis auf zwei. Wir sind nämlich jetzt am Ende unserer kleinen Sendung. Und die zwei möchte ich Ihnen gerne noch stellen. Die kriegt nämlich jeder gestellt. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ich ahne die Antwort.
Also in 5 Jahren sehe ich mich schon noch in Hamburg. Und ich hoffe, dass dann einige von den Großprojekten, die wir jetzt anschieben, vielleicht zur Realität geworden sind und glaube, ich würde mir wünschen, privat, dass ich halt diese, ich wollte immer schon mal einen Salsa-Kurs machen in Hamburg. Das wollte ich. Ob ich das vielleicht geschafft habe? Und wer weiß, vielleicht gibt es auch eine Immobilie dann, aber oder ich habe mein Geld nicht mehr auf dem Konto, ich weiß es nicht.
Tanzen verjubelt.
Ja, genau.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Also ich sehe ein digitaleres Hamburg. Ich sehe, dass das Gesundheitsamt kein Fax mehr hat, hoffe ich, in 5 Jahren. oder dass es überhaupt keine Faxe mehr gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Hamburg nochmal einen großen Schritt macht zu halt einer grünen Stadt, die halt noch mehr Vorreiter im Sachen Verkehr und weniger Autos und mehr Fahrräder. Also es hat sich ja schon total viel getan, so am Leinfahrt, diese Fahrradstraßen. Das macht ja Freude. Und ich bin gespannt, was mit der Innenstadt passiert. Da habe ich jetzt noch nicht so eine Vorstellung, aber das werde ich einfach, in 5 Jahren hat sich wahrscheinlich noch nicht so viel getan, aber
Professor Dr. Marlin Addo, das war im besten Sinne des Wortes ein schönes Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie uns eine Stunde haben ein bisschen in Ihren Kopf gucken lassen. Und es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Hoffentlich nicht ich als Patient und Sie als Ärztin, sondern auf normalen Wegen. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
Ahoi, vielen, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.